gut, dann darf ich Sie zum zweiten Vortrag ganz herzlich begrüßen, zum Vortrag von Herrn Norbert Paulo aus Hamburg. Er hat Philosophie studiert, im Anschluss daran Rechtswissenschaft und ist jetzt Promotionsstudent an der Universität in Hamburg. Zu den Forschungsschwerpunkten zählen die Rechtsphilosophie, die Methodik der Anwendung normativer Theorien und Strukturvergleiche zwischen normativen und deskriptiven Theorien. Der heutige Vortrag trägt den Titel zum Verhältnis zwischen klassischer Ethik und angewandter Ethik. Ich darf Sie mit dem Vortrag herzlich bitten zu beginnen.
Vielen Dank. Eigentlich sollte jetzt hier eine Präsentation laufen. Ich bitte zu entschuldigen, dass das nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum, aber das wird das Leben hier nicht radikal verändern. Die trägt den Vortrag nicht. Wenn ich zu leise bin, würde ich vorschlagen, das Fenster zu schließen. Also ich sehe schon da hinten. Noch im Jahr 1984, also noch nach Erscheinen der ersten Auflage der Principles of Biomedical Ethics, hat Tom Beecham beklagt, dass die angewandte Ethik als philosophische Disziplin nicht ernst genommen werde. Aus der Motivation heraus, dies zu ändern, hat er dafür argumentiert, die Trennung zwischen angewandter Ethik und klassischer Ethik einzuebnen. Schließlich täten Philosophen in der angewandten Ethik nichts anderes als in der sonstigen Philosophie. Sie analysieren Konzepte, nutzen bestimmte Strategien, um Überzeugungen zu testen und zu rechtfertigen und arbeiten versteckte Prämissen heraus. Er verstand unter angewandter Ethik auch damals schon die Nutzung klassischer ethischer Theorien und Analysemethoden zur Bearbeitung fundamentaler moralischer Probleme in dann entsprechend einzelnen Bereichen der Ethik. Natürlich war er aber nicht der Meinung, man würde die klassische Ethik einfach anwenden, wie es der Terminus angewandte Ethik impliziert. Und das ist wohl so klar, dass man dem heute wohl nicht mehr ernsthaft widersprechen möchte. Nun, heute, und das wissen Sie alle, ist die Ausgangslage eine deutlich andere als 1984. Die angewandte Ethik hat sich ausgebreitet. Es ist kaum noch zu sehen, dass an deutschsprachigen Universitäten ein Lehrstuhl für praktische Philosophie besetzt würde, ohne dass die Stellenbeschreibung wenigstens einen Bereich der angewandten Ethik umfasst. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es wesentlich leichter ist, mit Themen der angewandten Ethik interdisziplinäre Projekte einzugehen und entsprechend Drittmittel einzuwerben. Die Frage ist als Folge dessen oder vielleicht als Bedingung dessen nicht mehr die nach der Berechtigung der angewandten Ethik, sondern eher nach der Relevanz der klassischen Ethik für die angewandte Ethik oder besser vielleicht gesagt für die Beantwortung praktischer, konkreter ethischer Fragen. Die angewandte Ethik, ich glaube, so kann man konstatieren, hat sich weitgehend von der klassischen Ethik emanzipiert. Gleichwohl wird sie teilweise noch, wie Bettina Schöne-Seifert, die wir heute Abend noch hören werden, wie sie konstatiert, sie hat diesen Spruch geprägt, dass angewandte Ethik wäre Philosophy Ultralight, als Gegenstück zu der normalen Philosophie, das ist so die theoretische Philosophie, und die Philosophy Light, das ist die klassische Ethik. In dieser Folge ist die angewandte Ethik heute verbreitet angesehen als Philosophy Ultralight. Und das kann man wohl als Kernproblem der angewandten Ethik bezeichnen. Diese verbreitete Einschätzung, dass die angewandte Ethik nur Philosophy Ultralight ist, hängt damit zusammen, wie die angewandte Ethik betrieben wird. Es gibt nur eine Form der angewandten Ethik, die als relativ klar und wissenschaftlich aufgefasst wird. Das ist der diffamierend sogenannte Deduktivismus. Dann gibt es die Kasuistik, die eher von unten bottom-up arbeitet, der wissenschaftliche Anspruch oft abgesprochen wird, und die sehr verbreiteten natürlich Kohärenztheorien, wo man sich oftmals nicht ganz sicher ist, was die eigentlich machen. Die ganze Geschichte, die ich bisher so paraphrasiert habe, kann man auch auf eine ganz andere Art und Weise erzählen. Nämlich ist es kein Zufall, dass etwa zeitgleich mit dem Aufkommen der angewandten Ethik, also wir reden über die 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, auch sich die Antitheoretiker zu Wort gemeldet haben. Nicht zuletzt hat diese Strömung einen guten Teil der angewandten Ethik beeinflusst und dazu geführt, dass man sich von jeder Form anspruchsvollerer ethischer Theoriebildung verabschiedet. Ich bin nun der Meinung, dass das ein fataler Irrtum ist und dass es auch die Ursache ist für die verbreitete Einschätzung, dass die angewandte Ethikphilosophie ultraleit ist und unwissenschaftlich. Ich möchte hier in dem Vortrag dafür werben, die angewandte Ethik als Ausprägung und Fortentwicklung der klassischen Ethik zu verstehen. Eine Fortentwicklung, die die Komplexitäten verschiedener Lebensbereiche aufnimmt und die Anwendungsbedingungen abstrakter Prinzipien spezifiziert. Dafür spricht zunächst ganz intuitiv, aber natürlich nicht ausschließlich, der Gedanke, dass ein wesentlicher Beweggrund, überhaupt Ethik zu betreiben, schon immer gewesen sein dürfte, praktische ethische Fragen zu beantworten. Das klingt banaler, als es ist. Die angewandte Ethik ist aber natürlich umgekehrt auch auf die klassische Ethik angewiesen, um so etwas wie Prinzipien mittlerer Reichweite, wie sie oft genannt werden, überhaupt erst entwickeln zu können. Aber auch, um eine Methode zu entwickeln, zu etablieren, wie diese Prinzipien mittlerer Reichweite, die etwas konkreter sind als die ganz abstrakten klassischen ethischen Prinzipien, angewendet und ausgelegt werden müssen, um tatsächlich auftretende Einzelfragen zu beantworten. Es muss also von beiden Seiten sehr viel getan werden, um konkrete ethische Fragen nachvollziehbar und transparent beantworten zu können. Und das, meine ich, ist eine der Hauptaufgaben der Ethik. Und zwar der Ethik als Ganzes, als Verbindung zwischen angewandter und klassischer Ethik. Mein Kernanliegen ist deswegen hier der Tendenz in der philosophischen Forschung und Lehre, die klassische und die angewandte Ethik zu trennen, entgegenzutreten. Und ich bin äußerst zufrieden, wenn Sie am Ende meines Vortrages der Meinung sind, dass ich eigentlich nur, wie soll man sagen, Selbstverständliches von mir gegeben habe. Jetzt wäre der erste Teil der Präsentation gekommen. Dort hätte gestanden Antitheorie und Komplexität. Mit den Antitheoretikern bin ich der Meinung, dass ein guter Teil der angewandten Ethik und der klassischen Ethik unterkomplex ist. Und zwar unterkomplex, um den jeweils behandelten Phänomenenbereichen und den jeweils betroffenen Menschen oder Tieren oder der Umwelt gerecht zu werden. Und ich kann nur immer wieder daran erinnern, wir sollten gerade als Philosophen immer im Blick behalten, dass es wirklich wichtige Fragen sind und dass wichtige Entscheidungen zu treffen sind in den Bereichen, in denen wir arbeiten, wenn wir angewandte Ethik betreiben oder insgesamt Ethik betreiben. Sei es nun im Krankenhausalltag, ich bin jetzt natürlich mehr bei der Bioethik, wenn es etwa um die aktive Sterbehilfe geht, sei es im Parlament, wenn es um Fragen wie die PID oder den Atomausstieg geht. An vielen Stellen ist ethischer Rat und sind ethische Entscheidungen gefragt. Und dass dabei neuerdings so alte Sprüche wie, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis und sie wissen alle, wie es weitergeht, kennst du das Ergebnis schon, gründe eine Kommission. Die kommen jetzt in der angewandten Ethik immer wieder. Ich habe sie zuletzt öfter gehört und gelesen. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen. Mir ist natürlich bewusst, dass die vielen Ethikkommissionen nicht wirklich der Hort philosophischer Ethik sind. Aber dass man philosophische Fragen, solche der angewandten Ethik, überhaupt auf diese Art diskutieren kann, wie es in den Kommissionen oft passiert, ohne dass sich Widerstand formiert, ist einfach Ausdruck des eingangs geschilderten Befundes der angewandten Ethik als Philosophie ultraleit. Und das liegt natürlich an der Ausrichtung, die viele Menschen, die sich in der angewandten Ethik betätigen, der angewandten Ethik geben, nämlich an dieser weitgehenden Abkopplung der angewandten Ethik von der klassischen Ethik und damit überhaupt von Theoriebildung. Und ich habe es schon gesagt, diese Entwicklung wird den in der angewandten Ethik behandelten Fragen einfach nicht gerecht. Man kann auch ganz einfach sehen, warum die Ethikkommission so arbeiten, wie sie arbeiten. Sie würden es wahrscheinlich anders tun, wenn sie aus der angewandten Ethik klare Anweisungen bekommen würden, wie sie argumentieren, wie sie entscheiden können, was aber momentan nicht der Fall ist. Es geht mir mit dem, was ich so nach und nach so in Schleifen umkreise, um einen Ausdruck, der Ihnen wahrscheinlich allen bekannt ist, nämlich diese sogenannten Anthologiewissenschaften. Also das Phänomen, dass etwa bioethische Lehrbücher oder Handbücher mit knappen Darstellungen und Kritiken der wichtigsten ethischen Theorie beginnen, meist noch ein kleines Kapitel zum ethischen Relativismus anschließen, um dann zu einzelnen Fragen überzugehen, die dann auf einer Ad-hoc-Basis, so kann man sagen, beantwortet werden, ohne meist überhaupt noch Bezug zu nehmen auf das, was vorher geschildert wurde. Und wenn diese Bezugnahme stattfindet, dann in einer Art Rosinenpicken, die mit der Anwendung von Theorie nicht mehr viel zu tun hat. Es wird suggeriert, man könne sich je nach Problem die gerade passende ethische Grundtheorie sozusagen heraussuchen, ob es jetzt deontisch ist oder konsequenzialistisch. Je nach Problembereich könnte man das eine oder andere nutzen. Das Lehrbuch, das das Ganze wohl am intensivsten und am populärsten betreibt, ist natürlich, sind die Principles von Beecham von Childress, der gestern auch hier war und ich glaube heute auch noch hier ist, die ernsthaft behaupten, also bei allen Verdiensten, die sie haben mit diesem Buch, das will ich natürlich überhaupt nicht in Frage stellen, dass moralische Urteile durch moralische Regeln gerechtfertigt werden, diese wiederum durch moralische Prinzipien und die Prinzipien seien gerechtfertigt durch ethische Theorien. Und zwar im Plural, durch Theorien, nicht durch eine Theorie. Bei den beiden kann man ganz gut nachvollziehen, wie das Ganze funktioniert. Sie haben vier Prinzipien entwickelt, die kennen Sie alle, Wohltun, Autonomie, Gerechtigkeit und Nichtschaden. Und man kann ganz gut sehen, auf welcher Grundlage diese Theorien fußen. Also Wohltun geht wahrscheinlich auf Mill zurück, Autonomie auf Kant, Gerechtigkeit auf Rawls und Nichtschaden auf Bernard Gerd. Wie Clauser und Gerd selbst sagen, und da liegen sie meiner Ansicht nach richtig, sind das eigentlich keine moralischen Prinzipien, sondern eher Kapitelüberschriften, wie sie in dem Buch behandelt werden. Kapitelüberschriften, die anregen sollen, man möge, sind Kapitelüberschriften und Bishop und Childress regen an, wie gesagt, einfach unter diesen Überschriften sich die moralischen Fragen zu vergegenwärtigen und die Punkte, die sie dort aufführen, in Betracht zu ziehen. Wie das passieren soll, sagen sie nicht. Nun möge man sich nun, und das ist ein Einwand von Clauser und Gerd, vorstellen, dass eine andere wissenschaftliche Disziplin so vorgeht wie dieser Principlism von Beecham und Childress. Und jetzt ein Zitat von Clauser und Gerd. Nachdem man eingeräumt hat, dass alle Standardtheorien unzulänglich sind, das ist der erste Teil der Anthologiewissenschaft, wird einem gesagt, sie trotzdem anzuwenden und sogar konkurrierende Theorien anzuwenden, ohne dass irgendein Versuch unternommen würde, zu zeigen, wie diese Theorien miteinander in Einklang gebracht werden können. Zitat Ende. Die hiermit angerissene Kontroverse zwischen dem sogenannten Deduktivismus und dem Principlismus ist natürlich klassisch. Es gibt drei Haupteinwände des Deduktivismus gegen den Principlismus. Das ist die fehlende Systematizität, die Verschleierung des Bedarfs ethischer Theorien, also Grundtheorien und die Selbsttäuschung der Anwender. Da ich in der Zeit schon relativ weit fortgeschritten bin, sage ich dazu jetzt nicht mehr viel, außer zu der Selbsttäuschung des Anwenders, weil mir das sehr wichtig zu sein scheint, wenn man im Hinterkopf hat, was ich vorhin gesagt habe, dass es wirklich, wirklich wichtige Fragen sind, mit denen man sich beschäftigt in diesen Bereichen. Und man im Hinterkopf behalten sollte, an wen sich diese Lehrbücher oder Anthologien eigentlich richten. Gerade in der Medizinethik, in der Bioethik sind das oft Leute, die philosophisch relativ unbedarft sind, weil sie aus ganz anderen Bereichen kommen. Das sind etwa Medizinstudenten, die bald in Krankenhäusern stehen, die davon ausgehen, wenn sie ein philosophisches Buch über Medizinethik in der Hand halten, dass die Sachen, die dort drin stehen, philosophisch richtig sind, ethisch legitim Entscheidungen danach zu treffen, dass die Entscheidungen gut begründet sind. Und das ist genau das, was man, sagen wir es mal milde, heftig bezweifeln kann, ob das wirklich so ist. Und wenn ich mit Medizinstudenten, Doktoranden, jungen Ärzten rede, denen es tatsächlich oftmals nicht bewusst, wie kontrovers das ist, was in diesem Buch dort steht. Und das sollte man nicht aus dem Blick verlieren. Natürlich gibt es auch recht gewichtige Argumente gegen den Deduktivismus, den etwa Clauser und Gerd vertreten, von Seite der von Beecham und Childress oder auch von anderen, die diese Theorien teilen. So wird gesagt, dass überhaupt das Wesen der Moral verkannt werde, wenn man davon ausgehe, man könne tatsächlich ein System bilden, das den moralischen Phänomenbereich abbildet und dass sich überhaupt immer dieser dialektische Prozess vollzieht, dass die Handlungsprinzipien, die moralischen Prinzipien sich im Vollzug in jeweils kontingenten Situationen erst bilden und immer wieder verändern mit jeder Entscheidung. Das ist natürlich eine Sache, die es ernst zu nehmen, aber mir scheint, das Ganze fußt auf einer ganz falschen Gegenüberstellung, nämlich auf so eine Art Frontstellung. Entweder wir haben eine ganz starre Theorie, aus der wir computerprogrammartig unsere Entscheidungen ableiten können, was dem Deduktivismus zugeschrieben wird, oder eben wir haben gar keine Theorie und machen alles ad hoc. Ja, das ist jetzt natürlich auch überspitzt gesagt, aber das ist in etwa die Diskussionslage, die sich noch heute in der Literatur findet, die natürlich nicht hilfreich ist, um dem wichtigen Phänomenbereich da irgendwie gerecht zu werden. Deswegen, glaube ich, ist die wichtigste Aufgabe, die man hier vor sich hat, diese Frontstellungen aufzubrechen. Um das zu machen, glaube ich, muss man in die Mitte kommen zwischen diesen beiden Theorien. Und das kann meines Erachtens nur so aussehen, dass man vernünftige ethische Theorien baut. Auch wenn das jetzt sehr mechanisch klingt. Und um zu sagen, was damit gemeint ist, ethische Theorien, muss man natürlich sagen, was sind ethische Theorien? Interessanterweise gab es lange Zeit überhaupt keine Auseinandersetzung darüber, was eigentlich ethische Theorien sind. Und die erste explizite Auseinandersetzung damit fand bei den Antitheoretikern statt. Ne, die gleich damit eingestiegen sind, zu sagen, wir wenden uns gegen ethische Theorien und man kann negativ von denen ganz gut ableiten, was sie wohl dann darunter verstehen, was eine ethische Theorie ist. Ganz anders übrigens, wenn man in philosophische Wörterbücher schaut, wenn man dort unter Theorie nachsieht, findet man naturwissenschaftliche Theorien und die Behandlung dieser Theorien in der Wissenschaftstheorie, aber ganz selten ganz marginale Hinweise zu normativen Theorien. Angesichts der mir davonrennenden Zeit springe ich gleich zu einer Zusammenfassung dessen, was Antitheoretiker üblicherweise unter normativen, unter ethischen Theorien verstehen. Das sind nämlich folgende Punkte. Moralische Urteile seien aus unveränderlichen, universellen Prinzipien deduzierbar. Es gäbe hinter allen diversen moralischen Werten einen moralischen Grundwert, eine Art einheitlichen Standard. Und Theorien müssten den Weg zu einer richtigen Antwort auf moralische Fragen aufzeigen. Und jeder moralische Konflikt muss aufgelöst werden können. Moraltheorien seien darüber hinaus nicht deskriptiv, sondern fundamental präskriptiv. Sie merken direkt, dass die Vorstellung der Antitheoretiker davon, was ethische Theorien sind, ziemlich stark dem ähneln, was ich gerade als Einwand des Prinziplism gegen den Deduktivismus schon benannt habe, und das ist dieses Computerprogrammhafte. Seit einigen Jahren gibt es nun tatsächlich auch eine positive Auseinandersetzung damit, mit der Frage, was ethische Theorien sind und wie sie sinnvollerweise aussehen sollten. Und man kann hier tatsächlich auch wieder an die Kontroverse in der Bioethik anschließen, weil die einen ganz guten Startpunkt dafür bietet. Ich zitiere wieder Klauser und Gerd, die sagen, Zitat, es ist allgemein anerkannt, dass jede adäquate Moraltheorie Erwägungen über Konsequenzen, Regeln, Unparteilichkeit und so weiter mit einschließen muss. Aber die bloße Aussage, dass all diese Erwägungen eingeschlossen werden müssen, ergibt keine adäquate Moraltheorie. Das ist jedoch alles, was die Prinzipienethik, also der Prinziplism, macht. Eine adäquate Theorie muss vielmehr aufzeigen, wie all diese Betrachtungen integriert werden können. Und weiter, ethische Theorien sollten uns eine Erklärung für unsere moralische Einigkeit und Uneinigkeit liefern. Sie sollte unser moralisches Denken organisieren. Sie sollte uns sagen, was relevant ist für ein moralisches Urteil. Bei der Formulierung einer Theorie beginnen wir mit bestimmten moralischen Urteilen, derer wir uns sicher sind, und abstrahieren und formulieren die relevanten Eigenschaften dieser Fälle, was uns wiederum hilft, in unklaren Fällen zu entscheiden. Insofern eine adäquate Moraltheorie zu nicht akzeptablen Schlussfolgerungen führt, wird sie, genau wie wissenschaftliche Theorien, überarbeitet werden. Denn eine ethische Theorie ist, wenn sie richtig verstanden wird, kein historisches Relikt, das einst geschaffen und in seiner Form für die Ewigkeit eingefroren wurde. Sie ist der fortdauernde Versuch, unsere allgemeine moralische Intuition zu erklären und zu rechtfertigen. Eine solche Theorie wird kompliziert sein, aber schließlich ist die Moral ein sehr komplexes Phänomen. Und wir können wohl kaum erwarten, dass man eine Theorie, die sie erklärt, in einem kurzen Slogan ausdrücken kann. Zitat Ende. Auch da wäre es schöner gewesen, wenn Sie das hätten mitlesen können. Die meisten der hier genannten Anforderungen an ethische Theorien sind, glaube ich, konsensfähig. Und die Leute, die das explizit ausarbeiten, Klaus und Gerd haben es eigentlich nur am Rande mitbehandelt, nennen eigentlich die gleichen Punkte und ergänzen das nur noch relativ unwesentlich. So sagt etwa Martha Nussbaum, Kriterien für ethische Theorien seien, dass sie Empfehlungen für praktische Probleme geben müssen, dass sie zeigen, wie man die Richtigkeit von Überzeugungen, Regeln und Prinzipien bemessen kann, wie man sie testen kann, wie man Überzeugungen systematisiert und erweitert und so weiter. Das sind die wichtigsten Punkte. Der Punkt, der ganz am Ende bei dem, in dem Zitat jetzt angesprochen wurde, findet sich sehr oft als Kritik bei diesen Antitheoretikern. Also um Bernard Williams nur zu nennen, ich glaube, seinem Einwand kann man heute auch nur zustimmen, wenn er sagt, man sollte nicht glauben, wenn es überhaupt so etwas wie Wahrheit im Bereich der Ethik gibt, sie wäre simpel und sie könne oder müsse nicht nur eines, sondern viele Konzepte nutzen. Und ich würde hinzufügen, dass es nicht nur viele Konzepte nutzen muss, sondern dass es sie auch vereinen muss, dass also eine Theorie am Ende stehen muss und nicht mehrere, mit denen man dann arbeitet. Ich sehe ein bisschen mit Sorge auf meine, auf den Text vor mir und auf die Uhr neben mir.
Ich auf Sie.
Dann lassen Sie mich kurz einen Blick werfen. Der Plan war jetzt eigentlich, wenn die Zeit es erlaubt hätte, eine Parallelüberlegung zu machen, die aus der Rechtswissenschaft kommt. Ich fasse es jetzt kurz zusammen. In der Einleitung hieß es ja schon, ich hätte erst Philosophie, dann Jura studiert. Das war nicht so rum, aber ich habe beides gemacht und finde den Vergleich immer sehr interessant, den Vergleich zwischen zwei normativen Theorien. Man kann nämlich, glaube ich, wie ich meine, aus der Rechtswissenschaft relativ viel lernen für die Theoriebildung auch in der Ethik, besonders in der angewandten Ethik, weil die sehr nah beieinander liegen. Richter zum Beispiel haben ein sogenanntes Rechtsverweigerungsverbot. Wenn ein Fall bei ihnen eingeht, müssen sie ihn entscheiden. Natürlich ist es in der angewandten Ethik nicht ganz so, aber es gibt einen ähnlichen Entscheidungsdruck. Entsprechende Ethikkommissionen oder Räte in Krankenhäusern müssen nicht die eine Entscheidung vorgeben, aber so einen gewissen Rahmen für ethisch legitime Entscheidungen können sie wohl angeben und dafür sind sie auch da, dafür werden sie beschäftigt. Was diese Analogie sehr deutlich zeigt, ist, dass dass viele Diskussionen, die momentan in der Ethik stattfinden, und ich meine jetzt die klassische Ethik wie die angewandte Ethik, ich denke zum Beispiel an den Partikularismus, ein sehr stark vereinfachtes Bild davon haben, wie normative Systeme funktionieren können, wie komplex sie sein können, ohne ihre handlungsleitende Funktion zu verlieren. Also das Recht hat sehr viele Hierarchiestufen und die sind sogar noch sehr hybrid. Also es ist mitnichten so, dass es nur eine oberste Ebene gibt, nach der sich alles richtet. Ich hatte ein Beispiel vorbereitet, die Sicherungsverwahrung in Deutschland. Das haben vielleicht einige aus den Medien entnommen, wo das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung radikal geändert hat infolge eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Der Witz dabei ist, dass das Bundesverfassungsgericht das Grundgesetz auslegt, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Pardon. Völkerrecht betreibt und Völkerrecht in Deutschland unter dem Grundgesetz steht, nämlich auf der Ebene des einfachen Gesetzesrechts. Nun gibt es aber nicht nur die Hierarchieebene, ne, oben unten, sondern die beeinflussen sich auch wieder gegenseitig. Das Bundesverfassungsgericht war nämlich mit einer ordentlichen Methodik der Anwendung von Säulensätzen, nämlich von Gesetzen, dazu genötigt, die Auslegung des höherstehenden Grundgesetzes durch die veränderte Auslegung des einfachen Gesetzesrechts, das unter dem Grundgesetz steht, zu verändern. Das ist eine Sache, die absolut zwingend war. Die Entscheidung war völlig richtig, auch unter methodischen Gesichtspunkten. Aber sie ist in der philosophischen Debatte, würde sie als absurd wahrgenommen werden, weil man ganz starre Vorstellungen davon hat, wie Regeln und Prinzipien in normativen Theorien funktionieren. Und ich glaube, die ist falsch, die ist unterkomplex und es geht sehr viel mehr, als man so meint. Und es gibt immer einen Kardinaleinwand, warum man nicht mit komplexen normativen Systemen arbeiten kann. Die habe ich gerade schon genannt. Sie würden nämlich ihre handlungsleitende Funktion verlieren. Das kann ich als Jurist überhaupt nicht nachvollziehen. Das Rechtssystem ist sehr komplex. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass es irgendwie seine handlungsleitende Funktion verliert, auch wenn nicht jeder jedes Detail kennt. Aber das funktioniert ganz gut und ich würde sehr dafür plädieren, Ähnliches mal für die Ethik zu probieren und bin damit auch am Ende.
Ja, vielen herzlichen Dank.